Hallo Freunde draußen an den Radiogeräten und willkommen zu einer weiteren Sendung hier in unserer Rubrik Relikte. Heute habe ich Blood Rock im Angebot, den Blutrock für euch. Mit dem selbstbetitelten Album Blood Rock erschien Anfang 1970 das Debütalbum einer Band, die unter den härteren Highschool-Kids Kultstatus erlangte. Blood Rock veröffentlichten 3 weitere erfolgreiche Alben und hatten sogar eine Top-40-Single. Und dann, einfach so, im Sommer 1972 war Blood Rock verschwunden, zurückgekehrt in die Dunkelheit, aus der sie kamen. Für kurze Zeit waren sie ein hochkarätiger Vertreter dessen, was man damals Hardrock nannte. Heute manches vielleicht Proto-Metal. Aber wie immer bei solchen Begrifflichkeiten versteckt sich viel mehr dahinter, das man damals wahrscheinlich besser verstanden hat als heute. Die 1960er Jahre waren nämlich das Jahrzehnt, in dem sich die Musik drastisch zu verändern begann. Die Öffentlichkeit bekam die Chance, die Geburt der härteren Musik und der Rockmusik im Allgemeinen zu erleben. Angeblich gründeten der Sänger und Schlagzeuger Jim Rutledge, der Gitarrist und Sänger Nick Taylor, der Bassist und Sänger Ed Grundy und der Gitarrist Dean Parks in Fort Worth in Texas 1963 bereits eine Band namens The Naturals. Allerdings gibt es dafür keinen einzigen Beleg. Die ihnen zugeschriebene Single von 1965 stammt zwar von einer Band mit dem Namen The Naturals, die aber war eine Doo-Wop-Kapelle mit ganz anderen Mitgliedern. Wahr ist hingegen, dass sie zunächst den etwas komischen Namen Crowd Plus One trugen. An der Gitarre war hier Lee Pickens und an den Keyboards Stevie Hill. Die Band war also zu fünft. Von 1966 bis 1969 veröffentlichten sie in dieser Besetzung 3 Singles. Noch nicht ganz das Proto-Metal-Ding, aber sie waren auf dem Weg. Den letzten Ausschlag gab der Produzent und Manager Terry Knight, der gerade die ersten beiden Grand Funk Railroad-Alben auf den Weg gebracht hatte, und der schlug ihnen den Namen Blood Rock vor. Und im März 1970 brachten sie ihr erstes Album mit dem gleichen Namen heraus. Terry Knight hatte jetzt 2 heiße Eisen im Feuer, die seiner Meinung nach die entstandene Lücke der nicht mehr existenten Cream füllen konnten. Mit Grand Funk und Blood Rock konnte Knight 8 Goldalben einheimsen, während er gleichzeitig einen Krieg mit dem Rolling Stone Magazine über die häufigen Verleumdungen der beiden Bands führte. Denn wie wir wissen, ist der Rolling Stone das dümmste Musikmagazin aller Zeiten. Das war damals so und ist bis heute so geblieben. Kommen wir zum Album zurück. Einer der merkwürdigsten Momente auf diesem Album ist das Eröffnungsstück Gotta Find a Way und die darin enthaltene versteckte Botschaft. Wenn man den Song nämlich rückwärts abspielt, gibt es einen Teil, in dem es heißt, jeder, der dumm genug ist, diese Platte rückwärts abzuspielen, verdient das, was er gleich hören wird, worauf dann das Lewis Carroll-Nonsense-Gedicht Jabberwocky folgt. Ich lese euch mal die erste Strophe von Jabberwocky vor, also in der eingedeutschten Version von Christian Enzensberger, was man dann wohl Nachdichtung nennt. Und das Gedicht heißt auf Deutsch Der Zipferlake. Also der Jabberwocky ist hier der Zipferlake. Und passt mal auf. Verdaustig war's und glasse Wieben, rotterten Gorkicht im Gemank. Gar Elump war der Pluckerwank und die Gappenschweißel frieben. So. Fangt damit jetzt an, was ihr wollt. Das geht doch elend lange so weiter. Ja, ist natürlich nicht übersetzbar, aber ungefähr so klingt das auch im Englischen. So durcheinander oder was weiß der Kuckuck, was das alles bedeuten soll. Thank you.
miles before the sun has begun to rise. You think about the things to do and then you realize you work all day and you sleep all night just to get up and do it again. Take your pay and you rest one day, you think you'll never reach the end. I gotta find a way to understand. Side. She feels the same as it's best to do, that you're gonna let it ride. You tell her how you feel about the birdies and the bees. You're standing by the lonely tree and you get you on your knees. I gotta find a way to understand.
Nach dieser Veröffentlichung und dem Einstieg des Albums in die Billboard-Charts auf Platz 160 leckte Blood Rock endlich Blut und sobald es ihnen möglich war, gingen sie zurück ins Studio und nahmen noch im selben Jahr ihr zweites Album auf. Im Oktober 1970 erschien dann Blood Rock 2. Schlagzeuger Rick Kopp stieß zur Band und Jim Rutledge konnte sich auf den Gesang konzentrieren. Jetzt waren sie also zu sechst. Und auf diesem Album wurden die Dinge wegen eines einzigen Songs noch einmal düsterer, obwohl sich das Album insgesamt mehr an den Charts orientierte als der Vorgänger. Die neue Single hieß Death on Arrival und über die habe ich bereits im Podcast vom Downer Rock zum Heavy Metal gesprochen. Die Inspiration für diesen Song kam durch ein beunruhigendes Ereignis im Leben von Lee Pickens. Er erinnert sich daran folgendermaßen.
Als ich 17 war, wollte ich Pilot werden. Ich war gerade mit einem Freund an einem kleinen Flughafen aus dem Flugzeug gestiegen und sah zu, wie er wieder abhob. Er stieg etwa 200 Fuß in die Luft, überschlug sich und stürzte ab.
Zu diesem Zeitpunkt hat er wahrscheinlich keine Lust mehr gehabt, Pilot zu werden. Aber das hielt ihn nicht davon ab, einen Song über dieses unglückliche Ereignis zu schreiben. Die Originalversion von Death on Arrival war 8,5 Minuten lang und die Single-Version wurde im Grunde um die Hälfte gekürzt. Der Text des Liedes erzählt die Geschichte eines Paares, das einen Flugzeugabsturz überlebt, aber beide sterben schließlich auf dem Weg ins Krankenhaus. Trotz seiner Länge erreichte der Song Platz 36 in den Billboard-Charts. Dies war jedoch nicht die einzige Auszeichnung, die sie erhielten, denn zahlreiche Radiosender weigerten sich, den Song zu spielen. Nicht etwa, weil sie sich vor dem Inhalt fürchteten, sondern weil die Leute aufgrund der Sirenen am Straßenrand anhielten, den sie für einen Krankenwagen hielten, wenn der Song im Radio lief, was wiederum zu einigen unschönen Behinderungen führte. Da sieht man mal wieder, was das Radio einst für eine Macht besessen hat. Aber abgesehen von all dieser negativen Publicity war das Album einigermaßen erfolgreich und wurde schließlich in den USA mit Gold ausgezeichnet. Blood Rock arbeiteten weiter hart und brachten 1971 ebenfalls zwei neue Alben heraus. Ihr drittes Album, Blood Rock 3, war das letzte, an dem Terry Knight als Produzent beteiligt war. Irgendwie scheint es damals Sitte gewesen zu sein, die Bands zu betrügen, und Terry Knight war da wohl keine Ausnahme. Nach der Veröffentlichung ihres vierten Albums, Blood Rock USA, verließen Jim Rutledge und Lee Pickens die Band, und obwohl Blood Rock noch weitere Alben dann herausbrachte, war es das im Großen und Ganzen gewesen. Ihre Chance hatten sie durchaus gehabt, genutzt haben sie sie, wie viele andere Bands aus dieser Zeit nicht. Das war's von mir. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Vergnügen. Wir hören uns demnächst wieder. Und bis dahin, keep on rockin', gehabt euch wohl.